Herzlich willkommen zum Zonta-Podcast Tietiet. Ich bin Susanne.
Und ich bin Ute.
Und heute haben wir Sabine zu Gast. Und zwar Dr. Sabine Sütterlin-Waag. Wir freuen uns sehr, dass du gekommen bist, Sabine, denn wir haben ganz lange versucht, einen Termin mit dir zu bekommen. Du bist ganz beschäftigt, denn du bist Innenministerin in Schleswig-Holstein. Ich glaube, so einen hohen Gast hatten wir selten im Podcast. Wir freuen uns, dass du dir Zeit für uns nimmst.
Ja, ich freue mich auch und sage erstmal ein fröhliches Hallo in die Runde.
Sehr schön. Und wir kommen aus dem Norden. Du sitzt in Schleswig-Holstein, wir sitzen in Niedersachsen an der Küste. Und das können wir vielleicht auch erzählen. Du bist Gründungsmitglied des Zonta-Clubs in Schleswig, der ja neu gegründet wurde. Und ja, für dich, mit dir wollen wir gerne mal über Frauen in der Politik sprechen. Du kannst dich aber ja erst mal vorstellen. Ich glaube, du kommst sogar aus einer Politikerfamilie, wenn ich das richtig gelesen habe.
Ja, aber das ist nicht das Erste, was ich jetzt sagen würde. Ich will erst mal vielleicht ein bisschen was für die Zuhörerinnen und Zuhörer zu meiner Person sagen. Also mein Name hast du gesagt, Sabine Sütterlin-Waag. Ich bin inzwischen 67 Jahre alt, bin verheiratet und habe zwei erwachsene Söhne. Und inzwischen haben wir zwei Enkelkinder und darüber freuen wir uns sehr. Und wir wohnen in Lürschau, das ist in der Nähe von Schleswig. Das ist ein kleines Dorf. Und ich bin von Hause aus Juristin. Ich habe aber vorher auch noch richtig was gelernt. Ich habe nach dem Abitur Einzelhandelskaufmann, hieß das damals noch. Und heute würde man natürlich sagen Einzelhandelskauffrau. Bei einem großen Warenhaus, was es heute nur noch ganz vereinzelt gibt, habe ich das in Kiel auch gelernt. Aber ich habe dann anschließend studiert, weil das muss ich jetzt nicht erzählen. Also auf jeden Fall habe ich dann angefangen, Jura zu studieren und war dann aber auch in Göttingen und habe in Lausanne studiert und ja, und bin dann, ja, wir haben auch mal in Rheinland-Pfalz gewohnt, also ich bin zwar wirklich im Herzen ganz, ganz energische Schleswig-Holsteinerin, aber ich habe auch schon andere Ecken Deutschlands auch für längere Zeit gesehen, also nicht nur mal zu Besuch. Und ja, wie gesagt, bin Juristin und habe dann 20 Jahre als Anwältin gearbeitet, mit meinem Mann zusammen in einer mittelständischen Anwaltskanzlei in Schleswig. Wir haben auch ein Notariat dabei und habe auch so die ganze Bandbreite, was man so in so einer Kleinstadtpraxis erlebt, alles. Aber ich habe sehr viel Familiensachen dann gemacht und habe da auch ehrlicherweise so ein bisschen meine Leidenschaft kann man ja nicht sagen, das ist ja das falsche Wort, aber mein Interesse, sage ich mal, vor allen Dingen für Gewaltschutz entwickelt. Gleichstellung finde ich auch wichtig, finde ich sehr wichtig, aber das Thema Gewaltschutz, das zieht sich bei mir bis heute durch, da können wir gleich auch nochmal drüber reden. Aber nochmal so, will jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, nur einfach nochmal sagen, dann bin ich, als die Kinder ein bisschen größer waren, habe ich angefangen, Kommunalpolitik zu machen, ganz klassisch bei uns im Dorf. Ich bin CDU-Mitglied, um das auch zu sagen, aber bei uns im Dorf gibt es eine Wählergemeinschaft und da habe ich dann ganz lange, war ich stellvertretende Bürgermeisterin und dann war ich im Kreistag und das kennt ihr in Niedersachsen nicht, wir haben so Ämter, das ist man sagt immer die Schreibstube der Gemeinden, das trifft es nicht ganz, aber es hat so ein bisschen eine Vorstellung, was ein Amt ist. Und da gibt es dann auch noch verschiedene Gremien, da habe ich überall mitgemacht und das fand ich auch alles ganz spannend. Und ich war dann auch nachher Bürgermeisterin meiner Heimatgemeinde, also richtig, aber ehrenamtlich, ne? Also alles neben meinem Beruf. Und ja, irgendwann habe ich dann das mal gemacht, was ich auch Frauen immer sage, was sie machen müssen, nämlich mal Ansprüche anmelden. Dass ich gesagt habe, dadurch, dass ich dann ja die Kreispolitik kannte und ich wusste, dass unser Bundestagsabgeordneter, der war schon ganz, ganz lange Bundestagsabgeordneter des Waldkreises 1, irgendwann aufhört, allein altersbedingt. Und da habe ich dann mal, bin ich mal zur CDU-Geschäftsstelle hingefahren und habe gesagt, sag mal, wenn das doch mal so weit ist und so, könnte ich mir das vorstellen. Und dann hat das noch ein bisschen gedauert, weil es dann doch noch eine Legislaturperiode länger war. Und dann bin ich tatsächlich die Kandidatin der CDU für die Bundestagswahl 2013 geworden. Das war dann auch noch mit vielen Hindernissen versehen, wo man auch als Frau, wo ich auch gesagt habe, boah, Mann, da muss man ganz schön das Kreuz durchdrücken, weil es dann auf einmal einen Gegenkandidaten gab, einen ganz prominenten, den sie bei uns reinsetzen wollten. Ja, und dann war dieses so typisch, was Frauen leider auch oft machen, dass ich gesagt habe, ja, ich kann auch ohne den ganzen Kram leben, dann bleibe ich schön weiter in meinem Anwaltsbüro sitzen und mache das weiter. Es war ja nicht so, dass ich das ganz bekloppt fand oder dass ich das überhaupt nicht mehr wollte, sondern ich bin immer jemand, der gerne auch mal was Neues macht. Und dann habe ich das gedacht. Und da war ich dann so einen Augenblick und habe gedacht, wenn ihr so blöd seid, dann mache ich das eben nicht. Und aber da haben mir dann also meine engsten Freunde, aber auch so viele auch aus der Partei gesagt, weißt du was, das geht gar nicht, dass die uns hier jemand vor die Nase setzen und mach mal weiter. Und dann habe ich weitergemacht und dann hat es letztlich auch geklappt. Ich bin dann gewählt worden, im Deutschen Bundestag war da 4 Jahre Mitglied, durfte im Rechtsausschuss arbeiten, durfte Familienrecht betreuen für die CDU-Fraktion. Das war natürlich, das war großartig und dass ich dieses Thema, was ich als Anwältin so lange bearbeitet habe, und da habe ich ja gedacht, klasse, jetzt kannst du alles das mal ändern oder daran mitwirken, was dich genervt hat. Und das will ich gar nicht abschätzen sagen. Meine erste Rede war Ehe für alle und die letzte Rede war Ehe für alle. Das war die Legislaturperiode, wo im Rechtsbereich dieses Thema und letztlich ja auch gesellschaftspolitisch riesengroßes Thema war. Ich habe ziemlich schnell deutlich gemacht, dass ich mich da durchaus dem anfreunden kann, ganz anders die CDU-Fraktion im Bundestag. Und da musste ich mich dem auch stellen, das habe ich auch getan. Fraktionszwang kennt man, weiß man, wenn man sich darauf einlässt, dass das so ist. Aber waren wirklich, ich rede viel zu lange, ne? Ihr müsst mich unterbrechen, wenn ihr.
Das ist alles gut, das ist mega spannend, Sabine.
einfach mal reingehen. Ja, und das war also wirklich das zentrale Thema. Was man jetzt vielleicht, natürlich war die Flüchtlingssituation auch in der Zeit, ne, die
Aber
große.
vielleicht, um mal da einzuhaken, das ist ja interessant, ne? 2013 bis 2017 warst du im Bundestag und das kann man sich ja, finde ich, so als Bürger gar nicht vorstellen, dass das so ein langer Prozess ist, ne? Wenn du sagst, das war die erste Rede, das war die letzte, also hat das 4 Jahre gedauert.
Noch viel länger gedauert. Das hatte ja schon
Ah,
vorher angefangen.
Wahnsinn.
Es hatte vorher ja schon angefangen und wir hatten in der Zeit eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und da ging es um Adoption, dass homosexuelle Paare Kinder adoptieren dürfen. Vielleicht erinnert ihr euch. Und das war,
Ja.
da hat das Verfassungsgericht dem Gesetzgeber auferlegt, da eine Gesetzesänderung zu machen, weil es bis dahin ja nicht zulässig war. Naja, und dann war ja klar, in welche Richtung das geht, die ganze Geschichte. Und es war ja auch klar, dass sich immer wieder Klägerinnen finden würden, die dann auch alles andere beklagen. Also insbesondere, dass die Eheschließung zwischen Homosexuellen eben nicht möglich war. Boah, und das war politisch nicht ganz einfach, weil es wirklich auch diese große Flüchtlingssituation gab. Und unsere Leute in der Fraktion auch gesagt haben, wenn ich damit ankam, dass die gesagt haben, sag mal, meinst du nicht, dass wir andere Probleme hier haben? Ja, haben wir. Aber dieses
Ja.
war ein großes gesellschaftliches Thema. Und es war ja auch so, ihr erinnert euch vielleicht, dass ganz viele Menschen, die gar nicht persönlich davon betroffen waren, genau wie ich auch nicht, aber doch gesagt haben, Mensch, das geht irgendwie nicht. Und bei mir ist tatsächlich über die Adoptionsschiene gekommen, weil ich auch als Anwältin so viele Familien erlebt habe, die durch Scheidung so zerstört worden sind und wo die Kinder so gelitten haben. Und dass ich gedacht habe, wenn das zwei Menschen sind, die sich lieben, die Verantwortung füreinander übernehmen und wo die Kinder das richtig gut haben, warum soll das nicht möglich sein? Und das war so für mich der Ansatz. Das war jetzt gar nicht so, dass ich gesagt habe, die müssen unbedingt alle gleichen Rechte haben, sondern ich habe irgendwie immer an die Kinder gedacht. Und so hat sich das entwickelt, dass ich in dieses Thema so reingeraten bin. Und ich war nachher auch am Schluss, an dem Tag, als ich zurückgetreten bin, erzähle ich gleich, ist die Abstimmung gewesen, die habe ich noch mitgemacht. Und dann habe ich Herrn Lammert meinen Rücktritt in die Hand gedrückt und habe dann als eine der 63 CDU-Abgeordneten natürlich dafür gestimmt. Und es war aber ein schwieriger Prozess, das muss ich sagen. Und es ist auch heute noch in der Partei nicht ganz unumstritten. Das muss
Ist
man einfach.
das frustrierend, wenn man dann, gerade wenn du sagst, Mensch, ich komme aus so einem Anwaltsberuf, ich komme auch aus einer Anwaltsfamilie, kann mir das so ein bisschen vorstellen, und irgendwie so ein bisschen zack, zack und man kriegt was vom Tisch und Sachen werden entschieden, dann da so in so ganz langwierigen Prozessen zu sein. Wie erging dir das damit?
Also das war schon schwierig, weil genau wie du das schilderst, ich sage das auch immer, ich hatte früher meinen Mandanten als Auftraggeber oder meine Mandantin, dann habe ich mein Diktiergerät in die Hand genommen, diktiert und dann entweder bei Gericht oder manchmal ging es ja auch ohne Gericht, aber wurde dir gesagt, ja, ist was dran oder auch nicht. Ne? Und dann war das alles auch ziemlich klar, auch nicht immer ganz schnell, aber klar. Und diese Geschichte war schon sehr, sehr langwierig und vor allen Dingen hat natürlich die Opposition das auch ausgenutzt, weil sie natürlich auch wussten, dass einige in der CDU dem durchaus aufgeschlossen gegenüberstehen. Und das waren auch fast immer Frauen, muss man mal sagen. Und dann haben sie natürlich ständig im Rechtsausschuss Anträge gestellt und haben das immer wieder auf die Tagesordnung gesetzt. Und wir mussten immer wieder dagegen stimmen. Also das war schon ein bisschen schwierig, fand ich. Aber das war auch so eine Entwicklung. Und am Ende nachher, Frau Merkel hat das dann ja auch in dieser berühmten Diskussion mit der Brigitte vom Tisch gehauen und hat dann gesagt, so jetzt ist mal gut hier, jetzt hört das jetzt auf.
Gibt uns da noch mal ein bisschen Kontext, Diskussion mit der Brigitte? Ich glaube, das weiß jetzt nicht jeder.
Das war ja kurz vor der Bundestagswahl 2017. Im September war die Bundestagswahl und dieses Interview muss so im Frühjahr gewesen sein. Und da war Frau Merkel die damalige Bundeskanzlerin bei der Brigitte, bei der Frauenzeitschrift Brigitte eingeladen zu einer Diskussion. Und da wurde sie auch danach gefragt. Und da hat sie dann gesagt, ja, wir werden das Thema jetzt hier abräumen. Das wird jetzt irgendwie, dem werden wir jetzt zustimmen. Also so ohne irgendwie, dass das großartig, so habe ich das in Erinnerung, dass das großartig vorbesprochen war, mit wie man das eigentlich in der Politik macht, dass man das erstmal mit allen möglichen Leuten vorbespricht und sagt, so Mensch, wir müssen aber jetzt doch mal hier uns bewegen an der und der Stelle. Und dann kommen wieder ganz viele, die sagen, nee, lieber doch nicht. Ich glaube, das hat sie ziemlich im Alleingang gemacht. Und ja, und dann war das Thema vom Tisch. Dann wurde das natürlich sofort von der Opposition auf die Tagesordnung gesetzt. Und dann gab es auf einmal eine Mehrheit dafür. Und dann gab es, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob die Abstimmung freigegeben war. Ich glaube ja. Es gibt ja so ganz wenige Themen, wo die Abstimmung freigegeben werden. Das war zum Beispiel bei dem Thema Sterbehilfe auch so. Wenn das so ganz persönliche Themen sind.
So Gewissensthemen im Grunde oder Gewissensentscheidungen oder so. Ne?
Gewissensentscheidung. Dann ist man nicht an den Fraktionszwang gebunden, dann wird das offiziell aufgehoben und dann kann jede so abstimmen, wie sie das für richtig hält. Ja, und das war dann eben schon, also das war schon eine ganz, ganz großartige, interessante Zeit im Deutschen Bundestag. Das war und war auch, wie du schon gesagt hast, komplett anders zu der Art, wie Anwälte arbeiten. Ganz
anders. Hast du dann in Berlin gewohnt oder und bist wahrscheinlich nach Schleswig-Holstein gependelt irgendwie? Ne?
Ich hatte eine Wohnung, eine sehr schöne Wohnung in Berlin mir gemietet und bin dann aber immer, das ist immer so, dass man eine Woche in Berlin ist, da sind Sitzungswochen oder sind dann die ganzen Ausschusssitzung und die Plenartagung und alles, was dazugehört und alle Gespräche. Und eine Woche ist man dann zu Hause, weil man ja auch Wahlkreisabgeordnete ist. Das heißt, man soll sich ja auch darum kümmern, was die Menschen vor Ort bewegt und das möglichst in die Politik mit einbringen. Und das war für mich eine sehr gute Kombination, weil ich, erstens war ich ja noch Bürgermeisterin, ich musste mich ja auch um meine kleine Gemeinde kümmern und zweitens, dass man so direkt den Draht zu den Leuten nicht verloren hat, weil man dann ja immer wieder war man irgendwo eingeladen, dann haben sich Verbände gemeldet und haben gesagt, können Sie nicht mal kommen und wir müssen mal über dies und jenes besprechen. Und dann ist man natürlich im Wahlkreis, ist man Generalistin. Da ist man ja für alles zuständig sozusagen. Und in Berlin ist man Spezialistin. Da hast du ein ganz gutes Thema. Ich hatte eben das Thema Familienrecht und aber zu Hause musstest du ja dann auch zu allen Themen was sagen können. Versuchen zumindest. Ne?
Da würde ich ganz gerne mal nachfragen, weil du sagst eine Woche Berlin, eine Woche zu Hause. Es geht jetzt nur um Politik, aber du hast ja auch Familie. Wie hast du das alles vereinbaren können? Oder wie funktioniert das denn? Also Frau in der Politik und dann mit so einem Job jetzt, das erfordert ja große Organisationsfähigkeit.
Ja, das war ehrlich gesagt gar nicht mehr so schlimm, weil die Kinder waren aus dem Haus. Also es waren dann mein Mann und ich so. Wir mussten uns organisieren und natürlich mussten wir uns ganz schön umstellen. Das war tatsächlich so. Aber mein Mann ist glücklicherweise jemand, der das alles unterstützt hat und der gesagt hat, mach mal. Und der das einfach so nach und nach zu Hause alles übernommen hat. Und der macht alles. Und es ist jetzt ja noch, ehrlich gesagt, noch viel schlimmer. Was heißt schlimmer? Mhm. Also es ist noch viel intensiver. Weil in der Zeit im Bundestag war ich ja wenigstens immer eine Woche dann zu Hause und konnte mir dann auch meine Termine so ein bisschen selber legen. Und jetzt bin ich ja völlig fremdbestimmt. Und mein Mann macht alles zu Hause und kümmert sich um Handwerker, kümmert sich um Einkaufen, kümmert sich um alles Mögliche. Es ist nicht immer so, wie ich das ganz toll finde. Das ganz auch, wenn er das hört, weiß er, dass ich das immer sage, dass ich immer das Beispiel ansetze, dass man so Küchenschubladen von innen sauber machen oder so. Das ist nicht so sein Ding.
Oder die frischen Blumen hinstellen oder sowas.
Was das macht er? Ich behaupte immer, wenn nicht, es ist auch gemein, was ich jetzt sage, aber mein Mann hört das, glaube ich, nicht. Wenn nicht gegenüber von unserer Kanzlei in Schleswig ein großer Blumenkette wäre, weiß ich nicht, ob ich wirklich immer Blumen kriegen würde, aber ich kriege jede Woche Blumen. Am Freitag gibt es Blumen. Da freue ich mich total drüber, weil ich so gerne Blumenladen mache. Und
immer über guck mal. Lassen wir mal zurückkommen. Du hast vorhin ein Stichwort gegeben. Irgendwann hast du Norbert Lammert dann deinen, ich weiß nicht, nennt man das Rücktritt oder so, habe ich gerade nicht richtig aufgepasst, gegeben. Genau. Und du hast gesagt, Mensch, darauf kommen wir nochmal zurück, warum du das gemacht hast. Und ich glaube, dann hat sich auch schon direkt das Ministeramt angeschlossen in Schleswig-Holstein oder so. Aber das habe ich jetzt nur so ein bisschen vermutet.
Ja, genau. Daniel Günther hat mich dann irgendwann mal gefragt. Ich kannte ihn gar nicht besonders gut, weil ich mit der Landes-CDU gar nicht so furchtbar viel zu tun hatte. Ich war bei uns im Kreis engagiert, im Kreis Schleswig-Flensburg. Und das ist der nördlichste Kreis im Osten von Schleswig-Holstein. Und ich hatte mit der Landes-CDU gar nicht so viel zu tun. Und dann hat er mich aber gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und da war ich zuerst sehr zögerlich, weil ich schon wieder nominiert war. Die Bundestagswahl stand ja direkt vor der Tür 2017. Die Landtagswahl war im Juni 2017. Die Bundestagswahl sollte dann im September stattfinden. Und ich war schon wieder die Kandidatin der CDU für den Wahlkreis 1. Und da habe ich zu ihm gesagt, Mensch Daniel, also das geht irgendwie nicht. Die Leute halten mich ja für verrückt, wenn ich jetzt sage, ich gehe bei dir ins Schattenkabinett und will Ministerin werden. Und eigentlich möchte ich gerne auch Bundestagsabgeordnete bleiben. Und habe mich da erstmal sehr zurückgehalten. Und dann nahm die Sache aber ihren Lauf. Und dann gewann die CDU ja die Landtagswahl. Und dann hat er mich nochmal gefragt. Und er hat gesagt, er würde mich sehr gerne im Justizressort sehen. Und dann habe ich mal ein bisschen ernsthaft nachgedacht und habe gedacht, ach Mensch, eigentlich ist das ja doch toll, dann kann man doch ein bisschen mehr auch vor Ort arbeiten und ein bisschen direkter, das wird das dann. Also in Berlin ist man ja doch so ziemlich abgehoben oben drüber und ich dachte dann, vielleicht ist das eigentlich auch, könnte das auch schön sein. Und war es auch für mich eine große Ehre, dass er mich gefragt hat und habe ich mich sehr darüber gefreut. Und dann habe ich mich nochmal mit ein paar Freunden besprochen und natürlich mit meinem Mann. Und kann ich jetzt auch ruhig mal so öffentlich sagen, was mein Mann hat mir damals die Frage gestellt und hat gesagt, jetzt bist du gewählt von den Bürgerinnen und Bürgern des Wahlkreises 1, also der Stadt Flensburg und des Kreises Schleswig-Flensburg. Und danach bist du abhängig vom Wohl und Wehe von Daniel Günther. Möchtest du das?
Okay. Mhm.
Das ist ja so, weil wir werden ja nicht gewählt als Ministerinnen. Mhm. Ich bin ja auch kein Mitglied des Parlaments. Und da habe ich dann tatsächlich einen Augenblick überlegt, weil ich ihn auch gar nicht kannte. Inzwischen kenne ich ihn sehr gut und weiß, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe, weil es ist einfach ein unglaublich gutes Zusammenarbeiten und es läuft so derartig gut, dass uns macht wirklich ganz viel Freude. Und das wusste ich aber damals ja nicht, weil ich ihn nicht kannte, nicht so gut kannte, nur ein bisschen. Und trotzdem habe ich diese Entscheidung getroffen und habe gesagt, ja, zack, das machst du jetzt. Und ja, dann war ich ab, weiß ich nicht mehr genau, 24. Juni und an dem Tag bin ich auch zurückgetreten. Also erst als es wirklich alles klar war, habe ich meinen Rücktritt eingereicht in Berlin. Und ich glaube, am nächsten Tag bin ich dann ernannt worden als Ministerin. Und dann fehlten nur noch 3 Monate bis zum Ende der Legislatur, weil dann ja im September wieder der Bundestag neu gewählt wurde. Das gab dann natürlich ziemlich viel Aufregung bei uns im Wahlkreis, weil da musste ja eine neue Kandidatin gefunden werden und. Es hat aber alles geklappt.
Und du hattest dann ja das Ministerium für, hast du gerade schon gesagt, für Justiz, Europa, ich lese ab, Verbraucherschutz und Gleichstellung. Also ja. Auch wieder dieses Thema Gleichstellung.
Ja, genau.
Und jetzt bist du ja, hast du ein anderes Ministerium, bist Innenministerin. Ne?
Ja, genau.
Also wie kam das, einfach nochmal ganz anderes Ressort zu übernehmen?
Ich war 3 Jahre Justizministerin. Das hat mir auch viel Freude gemacht, weil ich natürlich die Justiz auch ein bisschen kannte, die schleswig-holsteinische, auch wenn als Anwaltssicht. Ich bin ja keine Richterin. Da waren die auch erst so ein bisschen, diese ganzen hochkopferten Richterinnen und Richter, alle mit Bombenexamina. Und dann kommt da so eine Provinzanwältin an und wird dann auf einmal Ministerin. Das weiß ich schon, dass die das so ein bisschen geguckt haben. So. Aber irgendwie hat das dann doch irgendwie ganz gut geklappt. Und das hat mir auch wirklich viel Freude gemacht. Das Justizministerium ist so im Ranking nicht das Wichtigste, um das mal so auszudrücken. Aber mir hat das trotzdem viel Spaß gemacht. Ich hätte das gerne auch die 5 Jahre oder vielleicht auch länger durchgezogen. Und dann gab es aber hier im Innenministerium ziemliche Probleme mit meinem Vorgänger. Und dann hat Daniel Günther irgendwann gesagt, so Sabine, das musst du, nee, Mann, findest nicht jemand anders. Und so wie Frauen immer erstmal sagen, kann ich das auch? Und überhaupt keine Ahnung von Polizei, keine Ahnung von Verfassungsschutz, nichts. Wir sind noch für Bauen und Wohnen zuständig. Wir machen die ganze Windplanung hier bei uns, die ganze Landesplanung. Für Kommunales, das war ja nun eher ein Thema, wo ich sagte, ja, kriegen wir hin. Sport, was weiß ich, was wir noch alles machen. Bevölkerungsschutz, Riesenthema jetzt.
Und was muss man sich da so vorstellen? Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dann in deinem Verantwortungsbereich? Das ist ja auch eine große Führungsaufgabe. Ja, du musst das ja nicht alles selber können. Ne?
Nee. Wir haben, als ich Ministerin wurde, habe ich gesagt, ich will die Gleichstellung mitnehmen. Die habe ich aus dem Justizministerium mitgenommen, den Bereich. Die sind also mit rübergegangen. Dann hatten wir auch noch den Bereich Integration. Also die ganze Flüchtlingsgeschichte hatten wir bei uns hier noch. Also es ist wirklich ein Riesenhaus. Ich bin aber ja in ein funktionierendes System reingekommen. Ich hatte 2 Staatssekretäre, die schon 2, 3 Jahre im Amt waren, die das fantastisch gemacht haben und die auch einmal zur Seite gegangen sind und gesagt haben, jetzt kommt unsere neue Ministerin. Die kannte ich natürlich auch, die Staatssekretäre, weil man kennt sich ja, weil wir im gleichen Kabinett die ganze Zeit schon gesessen haben. Und die haben mir das sehr erleichtert. Das war richtig gut. Und ansonsten hat man natürlich tolle Leute um sich. Ne? Und man muss sich das auch so vorstellen, die Ministerin ist eher so der politische Kopf des Ministeriums. Mhm. Und die, was du eben ansprachst, so die Führungs- und Leitungsfunktionen, das hat die sogenannte Amtschefin, das ist unsere Staatssekretärin, die kümmert sich also mehr darum, dass der Laden auch verwaltungstechnisch läuft. Das könnte ich auch.
Also du bist eher so die Netzwerkerin und bereitest den Boden oder was sind da so für Rollen? Wie muss ich mir das vorstellen? Was ist das so?
Also wir sind ja Verwaltung, das muss man ganz klar sagen. Wir sind Verwaltung im Gefüge hier bei uns in Deutschland. Also es gibt ja die Legislative, die Gesetze machen, das sind die Parlamente. Dann haben wir die Judikative, die rechtsprechende Gewalt und dann eben die Administration, also die Verwaltung, wie wir. Und es geht natürlich viel um Netzwerken, aber es geht auch um die politische Ausrichtung, ne, des Hauses. Also, dass wir schon immer gucken, wie stellen wir unsere Polizei auf, was machen wir, wie gehen wir weiter bei den ganz großen Themen, die rechtlichen Änderungen bei der Polizei, die wir jetzt ja auch gerade diskutieren. Was machen wir mit Online-Durchsuchungen, um nur einfach mal so Beispiele zu nehmen.
Und lass uns noch mal auf dieses Thema, das hast du ja vorhin schon mal angesprochen, Gewaltschutz gehen. Das ist natürlich für Zonta auch besonders interessant. Das ist ja ein Thema, so habe ich das vorhin verstanden, das dir auch am Herzen liegt. Kannst du das mal so ein bisschen mit Leben füllen?
Ja, gerne. Also wir haben im Justizministerium damals haben wir die Frauenhäuser auf ganz neue Beine gestellt. Wir haben also was heißt ganz neue Beine, ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Aber wir haben ein großes Programm initiiert, das nannte sich Frauen wohnen. Es geht darum, dass man Frauen, die in Frauenhäusern schon länger sind, die vor Gewalt fliehen, dass man denen hilft, nachher auch eine Wohnung zu finden und dadurch die Plätze wieder frei zu machen. Und das war wirklich ein ganz geniales Programm. Hatten wir auch erhebliche Anlaufschwierigkeiten, hat auch richtig viel Geld gekostet, weil man ja erstmal so Strukturen aufbauen muss, dass da überall Leute sitzen, die sich dann um diese Frauen kümmern und sagen, hier und da hätten wir eine Wohnung. Und das möglichst auch alles weit weg von dem Peiniger, ne? Dass man da, dass das nicht alles in der Nähe ist. Also das ganze Thema Gewaltschutz, da haben wir, glaube ich, eine ganze Menge bewegt und wir haben auch die Frauenhäuser viel besser ausgestattet und da waren die auch ehrlicherweise ziemlich erstaunt, weil die Leute, die Frauen, die in Frauenhäusern arbeiten, ich glaube, die wenigsten davon wählen CDU, sage ich mal mit aller Vorsicht. Und dann kam da so eine CDU-Frau an, auch schon durchaus etwas älter. Und das, glaube ich, kann ich für mich in Anspruch nehmen, dass ich da wirklich einmal eine ganze Menge Neues auf den Weg gebracht habe. So, das haben wir also auch hier fortgesetzt im Innenministerium. Dann hatten wir die Landtagswahl, ich mache es jetzt mal ein bisschen kürzer. 27 ist die nächste. Wir hatten 22 Landtagswahl. Und da ist dieses Haus neu geschnitten worden. Da ist der Bereich Integration und Gleichstellung ans Sozialministerium gegangen. Und so, Aminata Touré hat das übernommen. Das konnte ich auch alles einigermaßen nachvollziehen. Erst war ich ein bisschen, war ich nicht so gut, aber inzwischen kann ich das alles ganz gut verstehen und es ist alles okay und ich verstehe mich mit der Kollegin Touré sehr gut. Also das ist alles in Ordnung. Aber trotzdem haben wir das Thema Gewaltschutz auch bei uns, weil die Polizei natürlich immer einbezogen ist in diese ganzen Themen. Und wir haben jetzt ein neues Projekt auf den Weg gebracht, das hat einen fürchterlichen Verwaltungsnamen, das heißt nämlich Hochrisikomanagement, da kann sich keiner was drunter vorstellen. Das heißt aber nichts anderes als das, dass wenn man merkt irgendwo, dass eine Frau Gewalt erleidet, dass man dann sozusagen ein Fachgremium zusammenruft, ein örtliches Fachgremium mit den Kriseninterventionsstellen, die Kickstellen, mit den Frauenhäusern, mit den auch vielleicht mit der Unterhaltsstelle, also die Kreise mit reingehen, wenn es um Kinder geht zum Beispiel, die Gerichte, Familiengerichte mit rein und natürlich die Polizei und dass man dann gemeinsam nach einem bestimmten Standard, wie Verwaltung das eben macht, da gibt es Standards, dass man sagt, so, wie können wir diese spezielle Frau jetzt vor weiterer Gewalt schützen? Und das A und O ist ja die Vernetzung, dass wir alle an einen Tisch bringen. Und das ist richtig gut.
Das ist vielleicht, also ich finde das ganz, ganz toll. Wir organisieren hier gerade eine Lesung mit Udo Martens. Das ist ja ein Kriminalbeamter aus Berlin, der sich genau diesem Thema verschrieben hat, der das eben ganz viel erlebt hat, dass genau diese Vernetzung und Zusammenarbeit nicht funktioniert und dann sozusagen erst Schlimmeres passieren muss und man hinterher sagt, na hätten wir mal. Also insofern...
Natürlich ist es bei uns auch so gewesen, dass wir einen dramatischen Fall hatten und wir gesagt haben, es geht so gar nicht und wir müssen jetzt was ändern. Wo ich mich besonders drüber freue, wir haben ja alle kein Geld und Schleswig-Holstein schon gar nicht. Das ist alles ganz dramatisch und trotzdem haben wir es geschafft, für dieses Hochrisikomanagement, ich sage nochmal diesen fürchterlichen Namen, jeweils zwei Beamtinnen in jeder Polizeidirektion, wir haben 8 Direktionen dazu.
Wahnsinn.
Dass wir 2 Stellen bei den letzten Haushaltsberatungen gekriegt haben, damit das sind fast immer Polizeibeamtinnen, die dieses dann sozusagen federführend in der Hand haben, damit die dann auch wirklich gute Arbeit leisten können. Und darüber bin ich sehr froh, dass wir das hingekriegt haben.
Ist das jetzt ein Projekt, was nur in Schleswig-Holstein geführt wird oder haben auch andere Bundesländer da irgendwie Initiativen ergriffen? Weißt du das?
Haben andere. Ich weiß ganz genau, dass wir, als wir in dieser Findungsphase waren, da Projektierungsphase, dass da aus Rheinland-Pfalz mal 2 Frauen von der Polizei waren und die haben uns erzählt, wie sie es da machen. Heißt überall ein bisschen anders, aber die Idee ist ja auch nicht so ganz fernliegend. Ne? Also da haben sich schon viele drum gekümmert. Das gibt es jetzt in mehreren Bundesländern.
Trotzdem gibt es immer noch so eine große Zahl an Femiziden und immer wieder Situationen, wo man den Kopf schüttelt, warum ist das nicht früher erkannt worden? Ne?
Ist leider auch zugestehen, dass eben diese Expertenrunde, sage ich mal, die tritt zusammen, wenn es ein, das ist ganz, ganz kompliziert, so eine Punktzahl erreicht ist. Und wir hatten leider auch in der Vergangenheit schon einen Fall, wo die Punktzahl sozusagen nicht erreicht war und dann es doch noch zu einer ganz schweren Gewalttat kam. Und das sind dann so Fälle, wo man sagt, oh, sag mal, was war da los? Und warum habt ihr, ja, wenn man es mal ganz platt ausdrückt, warum habt ihr das nicht erkannt?
Ja, also, ja, genau. Aber da haben wir im Grunde auch nochmal den Bogen zu Zonta, ne? Denn das haben wir vorhin in der Anmoderation so ein bisschen gesagt. Du bist ja Mitglied dieses neu gegründeten Zonta-Clubs in Schleswig. Und das ist natürlich besonders toll, dass ein Club ein Mitglied hat, was dann tatsächlich auch an der Front wirklich mal was bewegen kann und wirklich was initiieren kann.
Aber ich bin, muss ich zugeben, eher förderndes Mitglied, weil ich so selten zu den Treffen kommen kann. Aber ich habe einen guten Draht zu Karin und wenn irgendwas ist, ruft sie mich auch an und sagt, Sabine, kannst du da nicht mal und kannst nicht mal gucken und könnte nicht mal und so. Aber das ist einfach leider im täglichen Geschäft schwierig, so regelmäßige Abendtermine wahrzunehmen. Und ich bin immer ganz traurig, weil ich dann immer das Protokoll kriege und dann immer lese, wer alles da war und was besprochen wurde. Und auch wie unser Club sich entwickelt hat.
Ja, mega. Richtig toll.
Innerhalb kürzester dazu. Und wenn ich denn mal ab und zu da bin, den kennt die alle gar nicht. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Und jedes Mal muss ich dann erst mal fragen, wer ist das denn und wer ist das denn und so. Ne?
Also wirklich eine großartige Leistung auch von den Schleswigerinnen. Also wir wissen ja selber, wie
schön. Da sind echt so tolle Frauen, die das auch so nach vorne bringen. Das ist ganz klasse.
Ich glaube, man merkt das als Hörerin, dass das hier so ein Flow ist. Ich glaube, wir können jetzt noch ganz, ganz lange sprechen. Ich würde gerne noch auf ein Thema zu sprechen kommen, dadurch, dass wir den Podcast am 3. Oktober ausstrahlen. Und in der Vorbereitung habe ich gesehen, dass du promoviert hast über den, ich weiß nicht, Feiertage, Tag der Deutschen Einheit, Geschichte der Deutschen Einheit. Und ich würde mich freuen, wenn du einfach, weil das jetzt zufällig auf einen Tag fällt, wenn du noch ein bisschen was dazu erzählen magst.
Ja, ich habe damals eine rechtsgeschichtliche Promotion gemacht, weil das liegt ja nun auch nicht so ganz auf der Hand. Das sind immer Zufälle, ne, dass man irgendwie, oder bei mir war es ein Zufall, dass ich an einen Professor geraten, in Anführungsstrichen, bin, der eben diese Themen bearbeitete. Und da ging es um deutsche Nationalfeiertage. Und die habe ich dann einmal alle aufgearbeitet und habe sie also in Kontext gestellt, in welcher Zeit und auch, was es für Kritik gab an den jeweiligen Nationalfeiertagen, gab es immer. Und natürlich bin ich dann auch zum 17. Juni gekommen. Das war ja damals dann, weil ich die Arbeit begonnen hatte vor der Wende. Und dann habe ich den großen Schwerpunkt auf den 17. Juni gelegt. Und dann kam auf einmal die Wende und dann musste ich die Arbeit nochmal fortschreiben. Ich hatte dann schon zwei Kinder und das war dann so alles ein bisschen schwierig. Aber irgendwie habe ich es dann doch hingekriegt. Und der Tag der Deutschen Einheit ist dann eben sozusagen der Abschluss dieser Arbeit gewesen. Und ja, ich habe mich in der Zeit natürlich intensiv damit beschäftigt, aber haben wir ja eigentlich auch alle das immer verfolgt. Und das ist sicherlich für Deutschland ein ganz großes Ereignis gewesen, auch mit großen Schwierigkeiten, die wir jetzt ja alle erst sehen. Wir waren damals ja alle völlig euphorisch. Ihr wart ja zumindest auch schon irgendwie ein bisschen dabei, würde ich sagen.
Also ich meine, wir sehen vielleicht jünger aus, als wir sind, aber wir waren ziemlich aktiv dabei.
Insofern finde ich, ist das wirklich eine Glücksstunde gewesen. Aber wir sehen jetzt ja auch so immer alle möglichen Folgethemen, die daraus erwachsen. Oder nicht daraus, aber die eben entstehen. Ne? Und insofern war das schon ganz interessantes Thema. Nicht unbedingt für eine Juristin so als erstens nicht auf der Hand. Ne?
Aber das heißt, so in der Rückschau, wie würdest du diesen Feiertag bewerten? Der hat aus deiner Sicht seine Berechtigung oder?
Naja, also das ist eine ein ganz, ganz wichtiger Tag für Deutschland, zumindest für uns jetzt. Wenn man mal 100 Jahre weiter guckt, vielleicht hat man dann einen anderen Feiertag. Aber das ist eben auch das Interessante an dieser Arbeit, dass eben in Deutschland eben schon verschiedene Feiertage es gab und die auch mal geändert worden sind. Wichtig ist, wenn ich das mal so ganz platt sagen darf, ist, dass sie immer irgendwie in der schönen Jahreszeit liegen müssen. Also im Winter will keiner einen Feiertag haben.
Aber dann
können wir gerade an der Grenze noch.
Aber dann können wir doch sagen, genießen wir diesen Feiertag und freuen uns an der deutschen Einheit und genießen ihn in der schönen Jahreszeit. Hoffentlich haben wir schönes Wetter an dem Tag. Und wer weiß, wie lange wir ihn haben, aber solange wir ihn haben, wollen wir ihn auch feiern.
Genau, so ist das. Ja.
Ja, herzlichen Dank für deine Zeit, Sabine. Ich fand das ganz, ganz kurzweilig und ich weiß nicht, vielleicht gibt es irgendwann noch mal eine Fortsetzung. Da steckt unheimlich viel drin, ne? Frauen in die Politik. Und ich fand das ganz toll, dass du so...
Weil das ist auch ein Riesenanliegen von mir, dass wir mehr Frauen in die Politik kommen. Da sind wir gar nicht zugekommen. Dann lass uns das mal ein andermal noch mal machen. Aber da muss was passieren.
Ja, herzlichen Dank für deine Zeit, Sabine, und für dieses nahbare, lockere Gespräch. Ute, du.
Ja, hat mir Spaß gemacht.
Ja. Ich freue mich drauf. Also ich glaube, du würdest jetzt sagen, dann schnacken wir mal 2026 nochmal miteinander.
Gut, dann machen wir das so. Prima. Okay.
Vielen Dank für deine Zeit und weiterhin viel Erfolg.
Auf, weil ich um 11 den nächsten Termin habe und es ist 2 Minuten. Und eins finde ich ganz doof, wenn man nämlich unpünktlich ist. Und deshalb versuche ich das.
Unbedingt.
Also ihr Lieben, vielen Dank für euer Interesse und vielleicht bis bald. Macht es
viele bald. Grüße
nach mir. Tschüss.
Ja, tschüss.